Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch über die Bäuerlinsammlung im neuen Kunsthaus in Zürich, wo statt Jubelarien einen internationalen Skandal ausgelöst hat. Ein Streitgespräch heute zwischen Daniel Binswanger von der Republik und Michael Bahner von der Welt, wo am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Für einmal also ein Streitgespräch, zwei Gäste, die vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, aber sie sollen sich zuerst einmal vorstellen. Daniel Binswanger, wer bist du?
Ich bin Journalist in Zürich, seit 3 Jahren beim neuen Online-Magazin Republik.
In dem Fall nicht mehr ganz so neu?
Ja, du, für Schweizer Medienverhältnisse, wie alt sind ihr?
Aha, schon ein bisschen, ja, wir sind auch noch neu, oder fast das neue Radio. Aber vorher bist du ja beim Magazin gsi und das ist, glaube ich, ein grösseres Podium, das du dort hast, oder?
Ja, absolut, klar. Das Magazin gehört ja immer noch zu einem der reichweitenstärksten Titel in diesem Land. Das ist absolut richtig. Es gibt halt auch einfach Trade-offs und für mich ist ganz klar der Moment gekommen, wo man wirklich neue Plattformen und neue Formate muss aufbauen und das ist uns jetzt auch gelungen, weil die Entwicklung der traditionellen Medienhäuser mir eher ein bisschen unerfreulich vorkommt.
Genau, du bist also vorher bei der Tagesanzeige, vorher noch bei der Weltwoche. Bei der anderen Weltwoche.
Ja, also im Simon Häusser Intermezzo.
Genau, also in der Vorköppelzeit. Genau. Du hast jetzt gross recherchiert zum Thema Bäuerlesammlung, hast aber auch vor allem jetzt viele Kolumnen gemacht zum Thema Corona mit viel Kritik an der Regierung für ihr zögerliches Verhalten. Man muss sagen, die Community ist bei euch im Vordergrund fast schon sektenartig, oder? Bei der Republik wenig Widersprüche, auch wenn man die Leserkommentare anschaut.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also Community ist ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, das gehört ein bisschen zum modernen Online-Journalismus. Also, dass wir beispielsweise auch versuchen, sehr präsent zu sein in den Dialog, dass wir Leserbeteiligungen machen und so weiter, dass wir so in Richtung auf Citizen-Journalism auch versuchen, uns hinzubewegen, auch wenn das nicht einfach ist und wir da sicher noch grosses Wachstumspotenzial haben, was so quasi die Einstimmigkeit der Meinungen anbelangt, muss ich dir widersprechen, gerade bei den Corona-Debatten, die ja dann schnell sehr, sehr heftig werden, ist es so, dass wir eine Mehrheit haben von Leuten, die grosso modo auf einer Linie gelegen sind, die wir verteidigt haben, aber es hat immer vielleicht so 30% von diesen sehr karnischen Widerspruch geben.
Du bist jetzt vom Typ her eine spezielle Erscheinung. Du bist mal als Dandy bezeichnet worden. Ein Begriff, der nicht mehr ganz so aktuell ist. Wir hätten das noch ein bisschen unterfüttern mit dem Begriff, wenn du in Paris, wo du lange Jahre gelebt hast, im 19. Jahrhundert gelebt hättest, hättest du dort zahlreiche Duell ausgefochten. Ist das einigermaßen treffend, wie du da beschrieben worden bist?
Ja, also ich meine, die Charakterisierung als Dandy ehrt mich natürlich über alle Maßen. Es ist leider schon relativ lang her.
Ja, das ist mir oder das ist nicht.
Das würde mich heute vielleicht in dieser Form nicht mehr so passieren, was Duell anbelangt. Nein, ich glaube, es ist nicht wirklich der Aspekt. Also ich habe mich nie ausgezeichnet durch exzessive physische Mut.
Nein, natürlich ist es abgelöst worden durch deine andere Waffe, auch mein Wort, ist klar.
Ja, das... Florett, also ich hoffe, es ist ein Florett.
Und wenn wir schauen.
Versuche ich zu führen.
Dann ist da der Michael Bahnen, der kommt aus einer anderen Sekte, die Weltwochensekte, die Weltwochen-Community. Auch total wenig Widersprüche, wenn man dort schaut, in den Leserkommentaren. Man ist voll auf Linie.
Also wir haben viel mehr Widersprüche.
Aber dort ist fast keine bei der Weltwoche. Alles ein bisschen auf die Linie vom Besitzer und Chefredakteur und SVP-Nationalrat Roger Köppel. Du kommst aus Basel.
Das ist richtig, ja.
Genau. Und bist du mal früher der Weisshändler gewesen?
Ich bin, ich habe eine Banklehre gemacht, ganz früher, und bin dann in den Weisshandel gekommen, was mir sehr gefallen hat, weil das ist eigentlich einfach eine grosse Spielerei jeden Tag, kaufen, verkaufen, spekulieren, Positionen halten, Kurs gehen und so weiter. Hat dann aber sich verflüchtigt sozusagen und habe dann gefunden, ich würde gerne mit Wort mein Geld verdienen oder mit Wort können überleben und Sachen bauen, und habe dann das gemacht, und dann ist das relativ gut gelaufen, muss ich sagen.
Eben, bist lange auch bei der Basler Zeitung und Markus Somm. Nachher, als er weggegangen ist, bist du wie viele andere dann zur Weltwoche gegangen. Dort wird ja der Contrarian-Journalismus hochgeführt. Man schaut immer, was alle anderen schreiben, und dann schreibt man das Gegenteil. Eben auch in dieser Bürle-Geschichte, oder?
Das mag vielleicht in einer Wahrnehmung, in einer Öffentlichkeit so sein. Intern stelle ich das eigentlich so nicht fest.
Komm jetzt!
Wenn ich darf, noch mal von dir so eben erwähnte Chefredakteur zitieren, wir sind ja offenbar das Hauptbüro für Meinungsvielfalt.
Ihr habt eine Meinung und dann haben wir noch so ein paar Leute, die da reingebracht werden, um zu beweisen, dass er offen ist.
Es ist schon ein bisschen komplizierter als das. Also ich gehe nicht
eine Sammlung
Bürle anschauen und denke, ich muss jetzt etwas schreiben, was noch keiner geschrieben hat. Also einfach das Gegenteil von allen anderen.
Ja, der Titel ist ja gewesen. Zürich hat das gar nicht verdient, die wunderbare Sammlung. Und darum bist du auch da, unter Daniel Binswanger, weil wir haben jemanden suchen, der eine andere Meinung hat. Wir haben halt nur dich gefunden bei der Weltwoche.
Ja, das ist schon in Ordnung. Ich habe mich auch gefragt, warum den anderen vielleicht ein prädestinierter nicht bereit sind zu den Studien.
Wer denn?
Wie jemand beispielsweise von der Stiftung
selber. Ja, der Herr Glor haben wir natürlich angefragt. Ganz klar, Lukas Glor hat dankend abgelehnt. Nicht ganz überraschend, oder? Also, was ich natürlich bedauere, aber es zeigt
es
eigentlich,
ist für mich als Basel,
wo die Diskussion steht.
Entschuldigung. Es ist für mich als Basler relativ schwierig einzuschätzen, ob Zürich die Ausstellung verdient hat oder nicht. Was mir als Basler aber, wo ja auch aus einem Umfeld kommt, wo viel Stiftung Baylor und so weiter natürlich den Hintergrund hat.
Ihr seid so viel besser und offener.
Nein, es geht nicht um besser. Was mir auffällt, ist, wie schwer es Zürich fällt, die Sammlung zu akzeptieren.
Ist ein kleiner Unterschied zu der Sammlung Baylor, über das wollen wir reden. Wir haben auch Musik. Der erste Titel ist ja von dir kommen. Zweiter Titel von dir, Daniel. Kannst du kurz sagen, warum?
Du redest von Lou Reed.
Ja, genau.
Ja, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich da verzweifelt, versucht gestern noch etwas aus den Fingern zu saugen und etwas, was nicht allzu irgendwie depressiv ist. Und das ist dann so quasi die
erste von der grössten Titel. Einer von der grössten Titel überhaupt. Lou Reed, Walk on the Wild Side.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Also, wir reden über die Bürle-Sammlung ganz gross im Gespräch, nicht nur bei uns, sondern auch international. Das hat Aufsehen erregt, Daniel, oder?
Enormes Aufsehen. Enormes Aufsehen. Es ist sicher so quasi eines der wichtigsten Ereignisse, das die Schweiz dieses Jahr imagemässig in der Welt positioniert. Und auf eine absolut katastrophale Art und Weise positioniert.
Aber ist es das einfach das Swiss-Bashing, das kommt jetzt, wie wir es auch schon ein paar Mal erlebt haben? Oder hast du wirklich das Gefühl, wir haben grosse, voraussehbare Fehler gemacht?
Ja, das ist völlig offensichtlich. Also, das ist völlig offensichtlich von A bis Z. Und für mich ist es so eine Wiederholung von dem, was passiert ist 1995, als das aufgekommen ist mit den nachrichtenlosen jüdischen Guthaben bei Schweizer Banken. Und ganz unabhängig davon, wie man das beurteilt, es gibt vielleicht unterschiedliche historische Perspektiven, moralische Perspektiven drauf, aber man hätte dort einfach sollen begreifen, da kommt etwas. Und jetzt müssen wir reagieren. Und wir wissen ja, wie das war. Also der Herr Delamura, der irgendwie die Grand Société in Bern, der Edgar Bronfman empfängt und so quasi das Gefühl hat, er müsse ein bisschen Fondant trinken mit ihm und sagen, die Schweizer sagen doch Liebe und haben eine weiße Weste und was er eigentlich hat. Und dann ist es losgegangen. Dann ist es massiv losgegangen. Und man ist in einer totalen Naivität und Unbedarftheit. Jetzt mal unabhängig von allen moralischen Aspekten einfach hilflos.
Und ist mir das auch das mal
genau die gleiche Geschichte.
Und das ist ja, du siehst das auch so. Dass man da, eben wenn man sich anlagt von New York Times über andere internationale Publikationen, ist kein Ruhmesblatt für die Schweiz.
Es ist sicher kein Ruhmesblatt. Ich stelle mir einfach die Frage, wie es eigentlich zu dieser kleinen Katastrophe hätte kommen können, weil ja diverse Gutachten und Forschung. Ich meine, das ist ja nicht erst seit jetzt zwei Jahren, dass die Sammlung Bürle diskutiert wird dort und hier im Kreuzfeuer steht. Also eigentlich ist es ja seit Jahrtausendwende ist der Gegenstand von Vermutungen.
Aber es ist eine neue Situation.
Vorher war es in einer Privatsituation
an der Zollikerstrasse, in einem Privathaus war es, und jetzt ist es in einem öffentlich teilfinanzierten grossen Gebäude gewesen und hat damit eine neue Bedeutung bekommen, oder nicht?
Natürlich ist die Sammlung per se ist natürlich aufgewertet worden, das ist ganz klar. Es hat aber ja auch parallel, wenn ich das richtig begriffen habe, durchaus fundierte Auseinandersetzung mit dieser Stiftung auch stattgefunden. Man hat ja schwarzen Schaf, schon viel früher übrigens, hat man ja dann rausgelesen. Man hat geschaut, dass man zu einer Lösung kann finden. Es sind mehrere unabhängige Experten immer wieder in die ein bisschen sportfrei gewordenen Archiv von der Familie Bürli gegangen und sind ja dann meiner Meinung nach zum Schluss gekommen, dass jetzt eigentlich der Schatten, der lang drauf war, im Licht langsam weicht. Mhm,
das siehst du anders, Daniel.
Ja, das ist eine völlig inadäquate Zusammenfassung. Wenn es so gelaufen wäre, dann wären wir jetzt auch nicht so drin. Reingerasselt. Man hat einfach unterschätzt, dass alles, was man über die letzten, eigentlich, also die Provenienzforschungen, hausintern von der Bürgerstiftung.
Provenienz, muss man vielleicht am Anfang noch
erklären. Herkunftsforschung.
Wo sind die Bilder vorher gewesen?
Genau.
Wer hat die gekauft, wer hat sie verkauft, unter welchen Bedingungen, genau. Wo man das zurückverfolgen kann.
Und wo man eben klären kann, ist das Raubkunst, gibt es da ein Problem, oder sind die Bilder sauber und kann man die unbedenklich
wissen? Also wir müssen am Anfang von dieser Sendung doch noch ein paar Begriffe klären. Raubkunst ist das eine, das andere ist Fluchtkunst. Das sind die Begriffe, die bisher üblich waren, jetzt gibt es ja neue Begriffe, die da jetzt auch auftauchen, NS-verfolgungsbedingt. Kannst du das jetzt neutral einigermaßen erklären, was das genau für Tatbestände sind? Raubkunst, Fluchtkunst und NS-verfolgungsbedingt.
Ja, das ist eines der grossen Probleme, die die Schweiz hat, die auch sicher dazu beigetragen hat, dass sie im Rückstand ist bei einer adäquaten Aufarbeitung von diesen Problemen. Raubgut, Fluchtgut, das ist ja eine Differenzierung, die 2001 im ersten Band von der Bergier-Kommission, da hat es einen eigenen grossen Band von Georg Kreis, der Esther Francina und Francini und Tanja Heuss hat es gegeben und sie haben so quasi diese Unterscheidung etabliert und die Idee war, Raubkunst, das ist, wenn die Gestapo vorfährt und so quasi einfach die Bilder konfisziert. Oder? Und das war immer unstrittig gewesen, das ist schon ganz unmittelbar nach dem Krieg, haben die Alliierten haben Gesetze erlassen, die auch alle für eine begrenzte Zeit, und man hat auch die Schweiz gezwungen, dass alle einfach von den deutschen Behörden geraubt werden, an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgehen. Der Bürler hat dort insgesamt 13 Werke restituieren, weil er also die Raubkunst hatte. Und dann gibt es die andere Kategorie, das ist die sogenannte Fluchtkunst. Und da wird es komplizierter. Fluchtkunst ist eben damals von diesen Historikern eingeführt worden, für Kunstwerke, die zwischen 33 und 45 auf Schweizer Territorium gehandelt worden sind. Das heisst, sie sind nicht unter dem Zugriff von der deutschen Behörde. Das heisst, sie sind verkauft worden auf dem nach wie vor grundsätzlich freien Markt. In illegalen geschäftlichen Transaktionen. Das Problem ist nur, dass eben sehr, sehr häufig die Verkäufer waren jüdische Flüchtlinge und waren in schrecklichen Zwangssituationen. Also vielleicht, was weiß ich, meistens natürlich eher begüterte jüdische Grossbürger, die aus Deutschland fliehen mussten. Und zum Beispiel zum Reichsfluchtsteuer haben sie müssen ihre ganze Bildersammlung verkaufen. Also sie sind nicht, man hat ihnen die Bilder nicht gestohlen, aber der deutsche Unrechtsstaat hat sie finanziell so unter Druck gesetzt, dass sie gar nicht anders haben können, als sofort Notverkäufe
genau,
machen.
Genau, wo natürlich jetzt dagegen spricht, ist das Interview, das in der Sonntagszeitung, also Tagesanzeigenkonzern, ist mit dem Walter Feichenfeld, grosser Kenner von Van Gogh und Cézanne, wo ja Bild von Toulouse-Lautrec, also seine Eltern, im Herr Bürli vor dem Krieg verkauft haben, wo im Interview gesagt hat, erstens fände er die ganze Diskussion absurd und zweitens seien sie die Älteren, grossbürgerliches Judentum, sehr froh gewesen, dass sie damals die 45'000 Franken gekriegt hätten. Das wiederum hat ihnen das Überleben, die Flucht und so weiter ermöglicht.
Ja, also,
ich bin noch nicht fertig.
Der Herr Feichenfeld können wir gerne diskutieren, aber das ist so absurd.
Wieso ist das absurd?
Ja, weil Also es ist ein bisschen, ich sage es jetzt ganz krass, es ist ein bisschen wie wenn der Pablo Escobar würde sagen, ja mich stört das doch nicht, wenn vor meiner Haustür Kokain dealt wird.
Also bitte.
Das ist ein bisschen überzogen. Ich wollte auch überhaupt nicht Herr Falkenfeld unterstellen, er sei ein Krimineller, aber der Herr Falkenfeld ist ein ganz zentraler, einer der zentralsten Akteure gewesen, gemeinsam mit Fritz Nathan. Das sind die beiden ganz wichtige, grosse, sehr distinguierte jüdische Kunsthändler waren, die in die Schweiz geflohen sind, die Kontakt hatten zu den deutschen jüdischen Milieus, die sich eine neue wirtschaftliche Existenz aufgebaut haben in der Schweiz durch Handel mit Fluchtgut. Zum genau. ganz grossen Teil. Und der Herr Falkenfeld ich bin noch nicht fertig. Unter anderem durch Handel mit Fluchtgut ungeheuer reich geworden. Er ist ein Profiteur. Er ist ein Profiteur von diesem System. Der Herr Falkenfeld hat sich nie bemüht um Transparenz. Das Archiv vom Kunsthandel Falkenfeld sind bis heute aber unter Verschluss. Das heisst, die Frage, die sich stellt und die die Schweiz auch aufarbeiten sollte, ist, was ist in dem Kunsthandel, den Walter Falkenfeld Senior betrieben hat, damals gelaufen? Ist das legitim? Das mag sein. Ja, es hat sicher auch so Transaktionen gegeben.
Aber was ich jetzt nicht ganz begriff, ob der Herr Falkenfeld jetzt Täter oder Opfer ist, das ist mir jetzt nicht ganz
klar. Nein, das müssen wir mal genau anschauen. Genau.
Aber Tatsache ist er kein neutraler Zeuge.
Man kann aber durchaus sagen, dass der Herr Bührle in der Phase von der Nationalsozialisten, von den Nazis, mit 14 jüdischen Händlern den Leimgruberbericht zusammengeschafft hat. Und mit vielen ist er auch nach dem Krieg freundschaftlich verbunden geblieben. Also so freundschaftlich, dass sie zusammen gegessen, dass sie natürlich zusammen weiter Geschäft gemacht
haben. Aber was soll ich das aussagen zu dem Thema, woher die Bilder kommen und unter welchen Umständen er sie von diesen Händlern kaufen konnte?
Ja, woher die Bilder kommen, das weiss man doch mittlerweile. Das weiss ist doch alles. Also zumindest was die 200, also die 170 Gemeinden der Sammlung
betrifft. Du hast ja vorher gesagt, neutral sei das untersucht worden. Offenbar
von mehreren unabhängigen.
Ist das offenbar in Frage gestellt worden von Mitgliedern von der Bergier-Kommission, vielen Historikern, die sagen, das stimmt genau nicht. Sie sind relativ spät gekommen. Aber warum sagen die das?
Nein, es ist nie. Also ich kann Ihnen sagen, in der Republik erschien ein Artikel, der zweite aus meiner Serie, wo es um Provenienzforschung geht. Und wenn man das genauer anschaut, dann wird einfach dermaßen flagrant, dass überhaupt nicht
unabhängig untersucht worden ist. Ist es neutral untersucht worden? Wer hat es denn untersucht?
Ja, Bühler-Stiftung. Bühler-Stiftung.
Nein. Also es gibt aber eben die Leimgruberbericht zu Hand.
Der Leimgruberbericht hat Provenienzen nicht untersucht. Ich rede jetzt von der Provenienzen. Also
ja, Provenienzen nicht untersucht.
Leimgruberbericht, wo wir noch sagen, was ist das genau? Das ist ein Bericht, das ist ein Ordinarius an der Universität, der einen Bericht gemacht hat.
Extraordinarius.
Oder extra. Und du sagst jetzt, der hat nicht Provenienzen untersucht und du sagst, er hat sie untersucht.
Nein. Verzichtet darauf, die Provenienzen zu untersuchen, weil seiner Meinung nach die Provenienzen eigentlich alle geklärt sind.
Aber
Entschuldigung, das ist eine Falschaussage. Er hat darauf verzichtet, die Provenienzen zu untersuchen, weil er ein explizites Forschungsmandat hatte, in dem ihm verboten war. Es war ihm vom Forschungsmandat her verboten. Wir haben in der Republik die Steuerungsausschuss-Sitzungsprotokoll präsentiert. Es ist ihm verboten gewesen.
Dann frage ich mich doch, warum beispielsweise der Historiker Jakob Dammer, wie auch die von dir vorher erwähnte Frau Dina Francini, gesagt haben, dass der Leimgruberbericht im Kern die Sache erfasst.
Jetzt wird es sehr detailliert. Jetzt können wir ein bisschen in Details rein, weil das Verhältnis
Leimgruber... Genau, es ist eine Detaildiskussion. Klar ist schon lange, dass die Sammlung jetzt eigentlich von der grössten Schatten befreit ist, dass nach wie vor Fleck bleibt. Aber dass sie, was rechtlich jetzt anbelangt, die Sammlung eigentlich da steht.
Nein, aber jetzt nochmal, Michael.
Groß attackierbar.
Siehst du das auch so, dass es nicht eine unabhängige Untersuchung gibt über Provenienzen, sondern von der Bührle-Stiftung? Und es gibt ja einen Vertrag zwischen der Bührle-Stiftung und der Stadt, wo genau Bedingungen für die Leihgabe, sind ja Leihgaben, dort angelegt werden. Aber was steht denn in dem Vertrag drin, Michael?
Der Herr Glor hat ab 2008 als, was wir sagen, erster Stiftungspräsident, der nicht Bühle-Familienmitglied ist, die Provenienzforschung betrieben. Nach seinem besten Gewissen.
Aber im Auftrag von Bühle?
Im Auftrag von Bühle. Es ist dann aber so, dass natürlich, eben wegen dem jetzt zitierten Leimgruber-Bericht, die Archive der Familie Bühle, ja auch für den Herrn Leimgruber und seine Mitstreiter, geöffnet worden ist. Von dem her sehe ich hier schon eine gewisse Transparenz drin und nicht nur die Familie Bühle hat jetzt hier Provenienzforschung gemacht.
Also Archiv ist also, ein Stichwort.
Ja, nochmal. Der Leimgruber-Bericht hat ein offizielles und auch strikt überwachtes Verbot gehabt. Ein Verbot gehabt, sich um Provenienzen zu kümmern. Wenn wir über Provenienzen reden, ist der Leimgruber-Bericht per Definition im irrelevantes Mandat ist so erteilt worden und es hat müssen so erteilt werden, weil Stadt und Kanton haben den Auftrag erteilt für den Leimgruber-Bericht und Stadt und Kanton haben aufgrund des Lehrvertrags das Recht nicht gehabt.
Weißt du das? Weiss man, was in dem Vertrag steht?
Das ist eine Behauptung.
Entschuldigung, die Republik hat einen Brief von der Stabschefin von der Corinne Mauch zitiert. Sie sollten einfach mal ein bisschen die Artikel lesen, bevor sie in die Sendung kommen, wo genau das drinsteht. Und der Walter Kielholz, damaliger Präsident von der Kunsthausgesellschaft, hat in einer Reaktion auf unsere Konfrontation bestätigt, dass das so ist. Das ist vom Walter Kielholz bestätigt.
Aber der Vertrag selber? Aber der Vertrag
selber? Also wir müssen einfach, es sind komplexe Fragen. Und wenn wir einfach so ahnungslos irgendwie rumschwadern, bringt es nichts.
Aber der Vertrag nicht selber zwischen Stadt und Bühle-Stiftung, wo das Ganze natürlich eben auf eine rechtliche Basis bringt, der Vertrag ist nicht bekannt. Du sagst einfach, gewisse Teile vom Inhalt sind bekannt.
Ja, es ist, es gibt das Schreiben von der Stabschefin von der Corinne Mauch an Admaeva Emden, die Urenkelin von Max Emden, wo einer von der prominentesten Restitutionsfälle ist. Es geht um einen Monet, der wahrscheinlich mittlerweile
Fall Emden, ja.
50 Millionen, also das finde ich jetzt sehr seltsame Bemerkung. Das sind seriöse Fragen, es sind Schicksale, wo es um jüdische Familie geht und sie sagen, ach, der Fall Emden. Das finde ich sehr komisch. Finde ich komisch, wirklich.
Ja, ich sage dir gar
nicht. Also gut.
Ich kann sagen, was im Fall Emden. Fall Emden hat natürlich dann, was irgendwie um die Jahrtausendwende mit der Washingtoner Erklärung ist, nicht eine Schwette von Restituierungen in Gang gebracht. Der Emden hat dann auch profitiert. Der Fall ist aber schon längst erledigt. Familie Emden
Emden also rein akustisch, aber auch Fall Emden. Der Emden war ein Jude, der in die Schweiz kam, Schweizer geworden ist, wohlhabend geworden ist, hat viele Bilder gehabt und dann das Gefühl gehabt, er werde bedroht sein in diesem Land, weil wenn die Nazis in die Schweiz kommen, dann würde er wahrscheinlich eben wie viele Millionen andere irgendwo in ein Konzentrationslager gehen.
Nein, das war nicht so.
Nicht.
Also er erzählt das. Schau, der Sammler war der Max Emden. Er ist 1927 angezogen von Ascona und von Monteverità und war so ein Luxushippie, ein wahnsinnig reicher Mann, hat Brisago-Insel gekauft, hat eine tolle Bildersammlung mit in die Schweiz genommen, hat sich eine tolle Villa auf die Brisago-Insel bauen lassen und ist 1934 Schweizer geworden. Sein Sohn hat er damals auch schon wollen naturalisieren lassen, den Hans-Heinrich Emden. Das haben die Schweizer aber verweigert. Sie haben es 1934 verweigert und sie haben es auch 1938 nochmal verweigert. Und das, obwohl sein Vater, der Max Emben, den Golfplatz von Ascona gebaut hat, einen riesigen Park auf dieser Insel angelegt hat, als Wohltäter im Tessin unterwegs war. Es hat ihm nicht interessiert. Der Sohn von dem deutschen Juden hat man nicht wollen. Und dann ist der Max Emden im Sommer 1940 gestorben. Und sein Sohn hat nicht einmal ein anständiges Visum bekommen, um ans Totenbett von seinem Vater eilen. Er hat ein Tourismusvisum bekommen, das auf 2 Wochen beschränkt war. Und die Tatsache, dass sein Vater Schweizer war, dass sein Vater ein unheimlich wichtiger Investor war im Tessin, hat ihm nicht den allergeringsten Schutz in irgendeiner Form gegeben. Er ist eingereist in die Schweiz mit einem Laissez-passer, wo ihm der chilenische Botschafter in Budapest ausgestellt hat, weil er das riesige Glück gehabt, dass seine Mutter die chilenische Nationalität hatte. Das heisst, er ist mit irgendeinem kleinen Papierli von der chilenischen Botschaft in Budapest, hat das knapp noch geschafft in die Schweiz. Und ist dann ein papierloser Jude in der Schweiz gewesen, kein Schweizer Staatsbürger, überhaupt nicht. Und immediat bedroht von Ausweisung und von Übergabe an die deutsche Behörde, so wie das im ganz grossen Stil damals gemacht worden ist. Und dann hat er sich können durchschlagen unter absolut abenteuerlichen Bedingungen mit dem chilenischen Laissez-passer und einem haitianischen Pass, wo man damals noch auf dem Schwarzmarkt in Genf hat können kaufen, hat das mit knapper Not geschafft, sich durchzuschlagen nach Portugal und nach Südamerika auszureisen. Das ist eine ganz klassische Geschichte von existenziellen
Schwierigkeiten. Jetzt haben wir noch nie gehört vom Bild, von dem Bild, um das es geht, wo jetzt eben restituiert werden soll. Hast du jetzt noch nie gesagt. Du sagst also, er hat unter Druckbedingungen das Bild verkauft, um sein Leben zu retten.
Ja, er hat dann die Bilder zurückgelassen. Er hat ein paar kleine Bilder, ich glaube, es waren 3, so quasi, die man im Handgepäck konnte tragen können, die hat er mitgenommen, oder? Weil er halt musste Bilder zu Geld machen. Und er hat die ganz grossen, bedeutenden, wertvollen Werke einfach in die Schweiz müssen zurücklassen, für sein Leben rennen.
Michael, also die Familie Emden hat ja meines Wissens, Dankeschön vielmals für den kleinen Ausflug ins Tessin und ins Leben von Herrn Emden. Die Familie hat ja einen Prozess angestrengt, um eben Satisfaktion diesbezüglich zu kriegen. Den Rechtsweg begangen, sozusagen. Hat allerdings nicht recht gehabt. Das ist, glaube ich, du weißt es sicher besser, 2012 oder so.
Ja, genau. Er ist schon wieder völlig falsch. Aber ich muss es gerne korrigieren.
Ich bin nicht der Historiker. Ich kann einfach sagen,
dass es so man kann sich ja
einlesen. Man kann sich auch, also andere Leute können sich auch mal täuschen. Der Dani Winz, im Dani Winzwanger passiert das offenbar nie. Auf alle Fälle haben sie den Prozess verloren. Es ist dann nie mehr etwas passiert.
Es hat nie einen Prozess gegeben.
Es hat nie einen Prozess gegeben. Auf jeden Fall hat sich die Familie Emden dann einfach, wie es aussichtslos war, hat sich dann jahrelang nicht gemeldet und erst jetzt im Zug vom Aufkochen von dieser Problematik wieder, hat sich dann eben der von ihm zitierte junge Herr wieder gemeldet. Das ist, glaube ich, der Stand der Dinge.
Aber gut, aber das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was der Daniel gesagt hat.
Erstens, es hat nie einen Prozess gegeben, weil das ist das Problem. Also, da haben Sie recht.
Da kann man sich natürlich fragen, warum es keinen Prozess gegeben hat, weil er verschiedene Aussicht auf Erfolg hat.
Alles verjährt ist. Und man hat sich lange auf den Standpunkt gestellt für Raubkunst, eben die konfiszierten Werke. Da hat es eine klare juristische Situation gewesen. Das ist nach dem Krieg relativ schnell bereinigt worden, in den meisten Fällen. Und dann gibt es den riesigen Bereich, und es ist ja riesig, von wahnsinnig wertvolle Bilder, die damals unter dubiosen Umständen die Hand gewechselt haben. Und es stimmt, das hat sich dann verschoben und man hat angefangen, darüber nachzudenken, muss man da vielleicht eine Form von historischer Gerechtigkeit irgendwie doch anders angehen. Das war etwas, was nach der Erklärung von Washington gekommen ist. Und es ist richtig, dass es dann in den verschiedensten Kontexten eben zu Anstrengungen gekommen ist, dass jüdische Familien, die damals unter unwürdigen Bedingungen ihre Kunstwerke verloren haben, die wieder rüberkommen. Und es gibt Länder, die haben Institutionen geschaffen, damit man das abwickeln kann. Und die Schweiz hat gar nichts gemacht. Das heisst, das, was sie gemeint hat, sei damals ein Prozess gewesen. Es wundert mich nicht, dass man das so erinnert. Das war einfach gewesen, der Juan Carlos Emden, der übrigens mittlerweile auch schon über 70 ist, also ein junger Mann, ist er nicht mehr, das ist der Enkel von Max Emden.
der hat einfach die Bürle-Stiftung angeschrieben. Und die Bürle-Stiftung hat völlig... Es hat keine Vermittlungsinstanz gegeben, es hat keinen Rechtsweg gegeben, es hat gar nichts gegeben. Die Bürle-Stiftung hat einfach sich das angehört und hat gesagt, nein, nein, das ist alles Blödsinn. Und damit ist es erledigt gewesen.
Also, machen wir kurz Pause. Wir werden über das reden. Lassen wir mal dann den Fall Emden als abgeschlossen. Weil es gibt natürlich auch noch grundsätzliche Fragen. Der erste Titel kommt von dir, Michael. Was hören wir?
«When Doves Cry» von der Patti Smith, das ist eine Coverversion von «Prince».
Binswanger und Michael Bahnen, wir reden über Bürle-Sammlung. Du hast einen Artikel geschrieben unter dem Titel «Michael in der Weltwoche, unwelkbare Blumen. Die Sammlung Emil Bürle ist eine der fantastischsten und umstrittensten. Rundgang durch eine Ausstellung, die es ohne Krieg nie gegeben hätte. Und dann wieder ohne. Moral war etwas für nach dem Krieg und Waffenhändler war ein ehrbarer Beruf.» Der Christoph Blocher hat einen Artikel neben ihm gehabt und hat geschrieben, da wird so eine tolle Sammlung verdreckelt. Also so ein üblicher Mörgelspruch, wie man ihn kennt. Jetzt aufgenommen auch von Christoph Blocher. Das ist schon noch speziell, verdreckelt, oder? Wenn man jetzt hört, dass das vielleicht doch noch schwierige Situationen sind, wo vielleicht doch der Aufklärung noch harren.
Verdreckelt ist ein bisschen vielleicht ein unangenehmes schweizerisches Wort.
Nein, ein SVP-Wort.
SVP-Wort, das mag sein. Ich bin ja nicht Parteimitglied von der SVP. Das kann ich, das kann ich leider nicht bestätigen. Oder?
Ja.
Die Ausstellung wird meiner Meinung nach über die Massen einfach belastet. Nochmal, die Sammlung ist durchleuchtet worden. Einerseits natürlich...
Aber das haben wir vorher gehört, es ist von den Bürle-Leuten. Das ist also
Bürle-Leute die haben sich nicht nötig, irgendwie Lukas Glorden anzustellen, der ein Kunsthistoriker ist.
Er ist Angestellter.
Und dann Fakten so zu verdrehen, dass sie sich praktisch strafbar machen.
Aber jetzt tut ja eigentlich der Lukas Glorden, der jetzt, glaube ich, Stadt und Kanton gesagt hat, wir wollen eine unabhängige Untersuchung haben, hat gesagt, damit machen wir dann nicht mehr mit, oder? Es ist als das verstanden worden, dass er sagt, dann ziehen wir die Bilder zurück, was er dann nachher wieder demontiert hat. Aber es ist jetzt in einem ganz neuen Stadion.
Die Frage ist jetzt in dem Zusammenhang, es hat doch eine Art, zumindest eine teilweise unabhängige Untersuchung doch stattgefunden.
Daniel? Nein, eben nicht. Also wirklich nicht.
Also von wem denn?
Wenn
von
ich den Leinbruch
bricht. Ja, jetzt haben wir über den Leinbruchbericht
gesprochen. Das sind Fakten.
Ja, die hat stattgefunden. Sie hat einfach
Provenienz. Ich beteilige mich nicht daran, dass wir jetzt einfach auf Teufel kommen raus, Schuldige will suchen.
Nein, der Leinbruchbericht hat stattgefunden. Er hat ein paar positive Aspekte. Er hat, nochmal, ich sage es zum letzten Mal, Provenienzforschung nicht adressiert, weil er sie nicht darf adressieren.
Und was passiert jetzt? Wird jetzt das gemacht?
Ja, das wird jetzt kommen. Das wird jetzt kommen. Die Provenienzforschung ist einfach sehr, sehr zweifelhaft. Weil, erstens.
Was ist Forschung? Wieso? Wenn sie noch nicht gemacht ist, wie kann sie dann zweifelhaft sein?
Nein, sie ist gemacht worden von 2008 bis 2010. Sind Stiftungsbilder untersucht worden. Von 2010 bis 2017 sind die anderen 400 Bilder, die noch im Familienbesitz von der Bürles sind. Das ist auch ein bisschen eine problematische Geschichte. Sind auch untersucht worden. Also da ist viel gemacht worden, aber einfach immer aus Perspektive von den Bürles. Und wenn man die Forschungsberichte, Lukas Glor, der ein distinguierter Kunsthistoriker ist, ohne jeden Zweifel, wenn man das grosse Buch, den Sammlungskatalog sich anschaut, es ist einfach beschönigend.
Es ist so gewesen, dass es geheissen hat, das Bürlearchiv ist verschollen, es gäbe es nicht mehr und plötzlich ist es dann wieder da gewesen. Oder?
Natürlich, das ist nicht gerade eine Heldenleistung von der Familienbüro. Wie gesagt, das muss man einfach sagen.
Nein, es ist einfach ein Betrug, oder? Ein Lug gegenüber der Öffentlichkeit, oder?
In Deutschland das haben sie ordentlich verbockt. Mit dem Zurückhalten, mit dem Ableugnen und so weiter. Da bin
also
ich
der
völlig
Verdacht, der Verdacht ist natürlich da. Und was man dazu muss sagen, ist ja eben, der Georg Kreis ist 2000 zu der Hortensia Anna Bürle und hat von ihrer Ausgabe von der Archivwelle. Und sie hat gesagt, die Archive gibt es nicht mehr, die sind verloren. Und das ist deshalb eine sehr wüste Aktion gewesen, weil damals ja die unabhängige Expertenkommission ein Archivprivileg hatte. Das heisst, er hätte können den Zugang zu diesen Archiven erzwingen. Und das war eine absolute Ausnahmesituation gewesen, dass Historiker Zugang haben zu Privatarchiven. Und dann 2001, wo die Forschungen abgeschlossen waren, ist das Archivprivileg erloschen. Und hokus pokus, das Bürle-Archiv ist wieder auftaucht. Man ist zufällig auf einem Estrich drüber gestolpert. Und dann hat man tröpfchenweise, immer dann, wenn es im Interesse von der Stiftung war, hat man irgendeinen Brief oder einen Beleg oder irgendetwas, was eigene Narrativ bestärkt hat, hat man dann grosszügig zur Verfügung gestellt. Und was dort alles sonst noch schlimmer hat, ja, das kann man jetzt überprüfen seit dem 11. Oktober. Ich hoffe, das wird...
Also das habe ich ein bisschen anders wahrgenommen. Und ich bin nicht der Anwalt von Familie Bürle und ich bin auch nicht der enge Vertraute von Lukas Glor, aber ich gehe eigentlich doch davon aus, wenn ein angesehener Kunsthistoriker so eine Stiftung auf Provenienzforschung, also Provenienzforschung bei diesen Bildern betreibt, dass er nicht so blöd ist und den ganzen Schlamm probiert.
Also er tritt jetzt zurück, jetzt wo es heiss wurde, tritt er zurück. Ist auch noch vielleicht reiner Zufall, aber die Weltwoche hat ja geschrieben, unter anderem, Zürich hätte die Sammlung gar nicht verdient. Wir sind undankbar und das sage ganz eigentlich das Glück, das wir hätten da gehabt, das wir jetzt eben verdreckelt und dass wir da uns völlig falsch verhalten haben. Oder?
Absolut, also ich finde, und bei der Situation, die man jetzt hat, bei der Faktenlage, die man jetzt hat, sehe ich nicht ein, warum Zürich sich dermassen schwer tut. Und es erinnert doch, dass, wenn ich vielleicht die alte Kamelle noch kurz erwähnen an die Geschichte mit Mick Flick vor 20 Jahren, wo man die Sammlung auch nicht wollte, zu Recht von ihm.
Aha.
Weil dort ist richtig Dreck.
Ja, die Familie Flick ist neben Krupp und wie die alle heißen, das sind wirklich, ja, ja. Das sind ein
Nazi-Verbrecher.
Sind verurteilt. Und es hat geheissen, jetzt übrigens, Michael, ich weiss nicht, ob das stimmt oder wie du das siehst, wenn der Bürle, der ja aus Deutschland gekommen ist, in die Schweiz, unter Umständen, die jetzt auch ein bisschen seltsam erscheinen, viele sagen jetzt auch, er sei genau um in die Schweiz zu kommen, um auf neutralem Boden können die Waffenfabrik aufzubauen und das ist ja dann ein reichster Schweizer. Mhm. Wurde. Wenn er das eben gemacht hätte in Deutschland, wäre er auch in Nürnberg vor das Kriegsverbrechergericht gekommen.
Das ist schon viel konkreter.
Was mag also, sein? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich lebe nicht in dieser Zeit. Und das kann
damals,
aus heutiger Sicht nicht beantworten.
Also zum Aufbauen von des Deutschen Reich hat damals eine bewusste Strategie von Aufbau von Rüstungskapazitäten in neutralen Ländern verfolgt. Das ist in der Schweiz passiert, das ist in Schweden versorgt.
Absolut.
Und das ist eine Wiederbewaffnung an den Versailler Vertrag vorbei gewesen. Also insofern, ja, ist er dann Schweizer geworden, aber er war Teil des deutschen Wiederaufrüstungsprogramms. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist...
nicht nur er. Also er
ja, nicht viele jetzt, andere auch. Ja, viele andere auch. Er ist einfach ein besonders profilierter...
Licht gegeben und so weiter.
Ja, ein besonders profilierter Exponent. Also,
selbstverständlich.
70% von der Schweizer Waffenexport während dem Zweiten Weltkrieg sind von den Oerlikon Bürlen erbracht worden.
Und während dem Zweiten Weltkrieg, muss man noch sagen, hat man noch können, wohin Waffen liefern?
Ja, in die Achsenmächte.
Also Berlin.
Aber noch der zweite Punkt. Der Bürle wäre in Nürnberg verurteilt worden. Auch hätte sogar als Schweizer Staatsbürger können verurteilt werden. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass er Angst gehabt hat, 47, 48, dass etwas kommen könnte, weil er Profit bezogen hat aus dem deutschen Zwangsarbeitersystem. Oder das ist das Konzentrationslagersystem. Also, da haben Zwangsarbeiter, die, glaube ich, Sachsenhausen, es hat zu Sachsenhausen gehört. Also,
das ist die Firma an Ikaria.
Ja, Ikaria, so. Wo genau. Er einen Anteil gehabt hat und wo er Nutznießer war und im Vergleich zu seinem sonstigen unendlichen Reichtum relativ bescheiden. Aber
es gibt ja noch eine andere Geschichte, also in der Schweiz etwas Ähnliches, natürlich in milderer Form gehabt, noch nach dem Krieg, junge Frauen so in Halbgefangenschaft im Dockerburg, für Dingfrauen, die Beobachter hat die Geschichte aufgebaut. Also das Krüppel hat er also gar keine gehabt. Oder?
Das Krüppel hat er sicher
keine
gehabt.
Es ist ja eine unendliche Chronik, skandalös. Es ist dann die Bürle Bank, wo die fürchterliche also Manager, Ex-Manager von der Bürle Bank sind heute noch in fürchterliche Steuergeschichten, Steuerhinterziehungsgeschichten verstrickt. Es ist wirklich, also es ist nicht so ein wahnsinnig ethisches Geschäftsgebaren.
Nein, er ist ein Geschäftsmann. Man muss auch sagen, er ist absoluter Geschäftsmann gewesen, immer auf den eigenen Vorteil.
Ja gut, Bedarf das ist ja, das sind alle Geschäftsleute. Die Frage ist, gibt es da irgendwelche moralischen Grenzen? Ja, also beispielsweise...
Die Sache ist, man muss es vielleicht wirklich nochmal vergessen. Gegenwärtigen. Es war Vorkriegszeiten, es waren Kriegszeiten und es waren Nachkriegszeiten. Das ist keine Entschuldigung, aber dass dort natürlich Mechanismen, die moralischen auch von einer Gesellschaft ein bisschen anders gehen oder außer Kraft gesetzt sind, das scheint mir auch zu klar.
Aber wir leben jetzt im Jahr 2021.
Das macht es aber schwierige Zeit, also, wo wir jetzt eigentlich nur noch aus den Büchern oder aus den Zeugenaussagen können rekonstruieren können, moralisch irgendwie.
Nicht aber moralisch, aber faktisch.
Aber zum Beispiel ist es doch so wichtig, dass man rekonstruiert.
Also zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, es gibt ein Renoir-Porträt von einer Frau, Irene Gandonver, wo bei ihm ist. Und es gibt Vermutungen, dass das im Vorbesitz war beim Hermann Göring, beim Reichsmarschall. Und dann kann man sich etwa vorstellen, wie der Herr Göring, wenn man die Provenienz wieder anschaut, wie dann die Provenienz dort würde aussehen. Also, das sind doch noch offene Fragen.
Wie du sagst, Roger, Vermutungen. Wir reden ja eigentlich immer nur über Vermutungen. Und es könnte sein.
Man muss sich noch einlesen. Die Bundesrepublik
Deutschland hat
zum Beispiel das Gutachten von der beratenden Kommission in Deutschland, die sogenannte Limbach-Kommission, die 2019 den Emdens zwei Canalettos aus deutschem Besitz restituiert hat. Die Canalettos sind damals zu sehr schlechten Bedingungen verkauft worden nach Berlin für die Privatsammlung von Hitler. Das ist restituiert worden. Mhm. Es läuft ein Prozess jetzt in Houston für den dritten Canaletto. Das sieht ebenfalls relativ gut aus, weil es ist dort ein total fehlerhaftes und absurdes Gutachten verfasst
worden. Und was meinst du zum Renoir?
Der Renoir, das weiss ich nicht. Ich weiss, also das kann ich nicht beurteilen.
Aber eben, das heisst, wird jetzt eine Kommission, eine unabhängige Kommission, das Ganze nochmal anschauen? Also eben beispielsweise der Bürle hat ja 13 Bilder müssen zurückgeben, 9 davon hat er zurückgegeben. Man weiss aber nicht, welche. Nur schon das ist ja ein bisschen seltsam. Man hätte das auch noch gerne.
Ist das so?
Ja.
Man weiß also, welche, glaube ich.
Also, Sie haben geschrieben, es sei das Geheimnis, da habe ich den Satz gestolpert.
Da bin ich aber eines Besseren.
Also, ich habe gesagt, nach dem Krieg musste Bürle 13 Bilder zurückgeben an die ehemaligen Besitzer. 9 davon kaufte von ihnen gleich wieder zurück. Welches sind, bleibt immer noch das Geheimnis der Bürle.
Ja,
stimmt das nicht?
Nein, das habe ich falsch recherchiert. Da habe ich mich auf Bericht vom Herrn Bomberger, Historiker, habe ich das ungefiltert.
Okay. Also, jetzt nochmal die Frage, was passiert jetzt? Also, gibt es die unabhängige Untersuchung? Wird die Bürle-Stiftung das zulassen? Oder werden sie da auch noch irgendetwas dagegen machen? Und wann kann man da erwarten, dass denn da ein Resultat gibt? Was meinst du, Daniel?
Also, ich glaube, es braucht unbedingt eine unabhängige Untersuchung. Ich finde es erstaunlich, damals der Vertrag hat ja der Walter Kielholz ausgehandelt. Walter Kielholz hat sich in seinem Leben hunderte von Firmenübernahmen gemacht. Und hat doch sicher in seinem ganzen Leben nie eine Firmenübernahme gemacht, ohne ihre Due Diligence. Also wenn du irgendwie so einen Milliarden-Deal machst und die Bürle-Stiftung hat einen Wert von mehreren Milliarden...
Es war ja kein Deal, er hat sich ja schenken lassen, oder?
Ja, nein, aber wenn es um so grosse Summen, um so wichtige Fragen geht, dann lässt man das doch extern überprüfen. Dann aber, sagt man doch nicht, ihr sagt, es ist alles in Ordnung, wir glauben
aber, euch wunderbar. Aber die Bürle-Stiftung also, hat so offenbar die Vorgabe gemacht, dass das nicht passiert, oder?
Ja, dann nicht. Mit der Bürle-Stiftung würde ich sagen, tut uns leid, also wir können die Reputationsrisiken, und jetzt sieht man, wie die Stadt Zürich die Reputationsrisiken um die Ohren fliegt, wir können die Reputationsrisiken nicht eingehen, kommen zu uns, das ist eine Weltklasse-Sammlung, das kann einen sehr wertvollen Beitrag zum Kulturleben von Zürich leisten. Wir engagieren uns finanziell ganz massiv, aber wir müssen das super.
Aber wir sind schon überrascht. Und der Michael Ewe auch natürlich. Im 2021 sind da noch so viele offene Fragen. Man hat das Gefühl, alles ist schon erledigt. Und jetzt merkt man, es stimmt einfach nicht.
Ja?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Das, ich glaube, nochmal, ich glaube, das, was untersucht werden müssen und das, was Unrecht war, ist festgestellt worden. Und zum Teil, soweit das eben möglich ist, auch wieder Recht zu Recht gemacht worden, in 9 Bilder und so weiter. Ich vertraue einfach wirklich darauf, dass die Provenienzforschung, die Familie Bürle vorlegt, dass die wirklich diesen branchenüblichen Kriterien
aber
und
so weiter. Aber du weißt, kennst du den alten Spruch vom, ich glaube, ist vom Lenin? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, oder?
Ist das so gewesen?
Ja, das logisch Vertrauen. Jetzt hast du gehört, wie die gelogen haben.
Aber sie sind doch schon gecheckt worden. Und die Provenienzforschung, auch jetzt von oder Herr Glorenz im Sammelband da vorgelegt hat, die ist ja dann auch wiederum von den Franchinis und von den Tanners und so weiter auch wiederum begutachtet worden. Nein. Und von dort höre ich, ich höre keine Stimme, die sagt, was der Herr Glorenz oder die Stiftung Bürle, sagen wir es so, an Provenienzforschung vorgelegt hat, ist ein völliger Kuckus, das ist liederlich, das entspricht
Sie haben es überhaupt noch schön.
Herr Warnold, ich schicke Ihnen ein paar Artikel. Es hat beispielsweise ein sehr ausführliches Gutachten von der Limbach-Kommission aus dem Jahr 2019, wo die absoluten Top-Historiker und Top-Provenienzforscher von Deutschland das einer kritischen Prüfung unterziehen und ganz klar und ganz unzweideutig zum Verdikt kommen, die beiden Canalettos müssen restituiert worden. Der Canaletto-Deal ist 1938 über die Bühne gegangen. Der Monet-Deal beispielsweise ist 1941 über die Bühne gegangen. Die Begründung, weshalb Canalettos restituiert werden müssen, ist, dass man gesagt hat, die Emden sind einfach in einer derart schlimmen finanziellen Druck gewesen, durch die Nazi-Verfolgung, durch die systematische Zerstörung von ihrem Familienvermögen durch die NS-Behörden. Das sind Verkäufe, die nicht freiwillig sind und die nicht mit rechten Dingen zugegangen sind. Und jetzt sagt man, ja, aber 41, der Verkauf ist total unproblematisch. Das ist alles absurd, oder? Ich kann Ihnen auch noch weitere
Also Dokumente wir müssen da an diesem Punkt...
Es gibt viele offene Fälle und es gibt sehr viele Provenienzforscher, okay, die ganz klar gezeigt haben, dass die Bürle-Provenienzforschung absolut ungenügend ist.
Also, wir müssen da einen Punkt machen. Danke vielmals Michael Barnert von der Weltwoche. Danke vielmals Daniel Binswanger von der Republik. Daniel, du hast noch einen Titel, gut zum Schluss.
Goodbye Kiss von der Lana Del Rey.
Das war der Doppelpunkt, nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Goodbye kiss. turning slowly.
Happy Birthday Schubiger Möbel. Profitieren Sie von einmaligen 20% Geburtstagsrabatt auf alle Möbel und Boutique-Artikel. Und damit es richtig Freude macht, ist die Lieferung und Montage der neuen Möbel erst noch gratis. Übrigens, die Aktion geht noch bis heute am Sonntag, wo wir im Hauptgeschäft beim Glatt für Sie offen haben. Schubiger Möbel. Ein echtes Schweizer Möbelgeschäft.
Wenn Sie Ihre Immobilie vermieten oder verkaufen, wir von der Schlatter Immobilien sind Ihre persönlichen Immobilienpartner. Mit unserer langjährigen Erfahrung führen wir auch Ihr Projekt aktiv zum Erfolg. Schlatter Immobilien, professionell und persönlich. Kontaktieren Sie uns auf schlatter-immobilien.ch.
Heute hat der Pfister Zürich Letzi Park für Sie offen. Profitieren Sie von unseren spannenden Angeboten und lassen Sie sich vor Ort inspirieren.
Übrigens, wir von der Schlatter Immobilien bewerten Ihr Haus oder Ihre Wohnung jetzt kostenlos und unverbindlich. Weitere Informationen finden Sie auf schlatter-immobilien.ch.
Jetzt ist wieder Zeit vom Festtagswettbewerb auf WetterTV am Schweizer Wetterfernsehen. Schalten Sie ein und machen Sie mit. Sammeln Sie jeden Tag den Buchstaben in unserem Festtagswetter zum Lösungswort vor Woche. Zu gewinnen gibt es jede Woche tolle Preise im Gesamtwert von mehr als 10'000 Franken. Alle weiteren Informationen finden Sie direkt auf WetterTV, Ihrem Schweizer Wetterfernsehen.
Egal ob ein bequemer Bürostuhl, ein grosser Schrank oder ein neues Bettsofa. In den grossen modernen Ausstellungen von Schubiger Möbel finden Sie es. Und jetzt profitieren Sie erst noch von einmaligen 20% Schubiger Geburtstagsrabatt. Die Lieferung und Montage ist auch noch gratis. Wir feiern, Sie profitieren. Übrigens, die Aktion geht noch bis heute am Sonntag, wo wir im Hauptgeschäft beim Glatt für Sie offen haben. Schubiger Möbel, ein echtes Schweizer Möbelgeschäft.
Christmas Shopping in New York. Das Weiße Haus in Washington. Der Millennium Park in Chicago. Oder die Golden Gate Bridge in San Francisco. Nächste Woche entführt Sie die Radio 1 Morgenshow in die USA. Und auf radio1.ch haben Sie täglich die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis winkt ein Flug in der neuen Premium Economy Class für zwei Personen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Präsentiert von United Airlines. Ihres Ticket in die USA. united.com/ch.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.